und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Ui, scusa. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 226. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Ich finde unsere Titelmelodie immer noch super.
Ich bekomme auch regelmäßig einmal die Woche eine SMS, wo drin steht: Dip, 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 Dip. Ja, der arme Kameramann, der mit dem Papst im Papamobil stand.
Ja, was ist da passiert?
Der hat ihn gehauen. Also nicht der Kameramann den Papst, sondern der Papst hat den Kameramann gehauen, weil er etwas zu wild gesegnet hat, sag ich mal. Er hat etwas zu wild seine Arme ausgebreitet und hat das ist ein sehr schönes Bild. Also man sieht das Bild, was der Kameramann filmt, der hinter dem Papst steht, und dann schallert er dem einfach rein. Die große Frage wäre ja, ist der Kameramann jetzt, ist das trotzdem eine Segnung? Auch wenn das nicht extra war und jetzt auch nicht so ganz lieb.
Ja, ich glaube, hier zählt die Absicht,
die nicht Absicht,
die,
ne?
Die Geste per se.
Also wenn er jetzt den umschallert hätte, wäre es trotzdem eine umschallernde Segnung gewesen.
Ja, richtig. Aber auch wenn der Papst auf dem Balkon steht zu Ostern und seinen Urbi et Orbi spricht und dabei runterfällt vom Balkon, weil Putin das angeordnet hat, gilt das trotzdem.
Wieso, weil Putin das anordnet?
Bei Putin fallen noch viele Leute vom Balkon.
Ach so. Oh, der traut sich jetzt aber auch, ne? Hm? Oh, der traut sich aber.
Der traut sich was. Hm? Nur mal pieksen.
Ei. Ja, aber nur mal mit so ein paar Drohnen pieksen ist schon auch ein bisschen weit rausgelehnt, finde ich.
Ja, ja, ja. Und jetzt, ich habe gerade noch mal in die Nachrichten geguckt, es waren tatsächlich 20 Stück. Von den Großen. Mhm. Also das war jetzt nicht mal zufällig aus Versehen irgendwie über die Grenze geflogen, das wäre schon Absicht.
Ja, davon gehen die aus, ne? Dass das auf jeden Fall Absicht war. Mhm.
Ja, und vor allem dafür ist das ganze Land lahmgelegt worden. Alle internationalen Flughäfen zu und so.
Ich habe das auch gestern Morgen so im Radio gehört, ne? Und wo es dann hieß, natürlich jetzt, ich weiß nicht, um wie viel Uhr das nachts war, war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, und da hieß es dann, dass die abgeschossen wurden und abgewendet wurden von Polen. Aber da sind ja jetzt auch Leute, bei denen geht dann die rote Lampe an. Da werden die Bildschirme auf einmal rot umrandet. Und da gehen sämtliche Alarmsysteme los, wenn sowas passiert. Ne? Mhm. Diese Minuten, diese vielleicht sogar ein, zwei Stunden, die diese Menschen daran arbeiten, diese, wie viel, 20 Drohnen abzuschießen. Ne? Mhm. Da sind die, also sie denken ja, jetzt ist Krieg.
Ja, klar.
Also das ist ja, die sind ja, voll, ne, deren Ding ist so, okay, jetzt sind wir drin, wir gehen komplett auf Verteidigung und angreifende Verteidigung. Und dass das dann so Stunden später irgendwo in einem anderen Land, nämlich in Deutschland, so aus der vergangenen Nacht berichtet wurde mit, ja, die wurden dann mal eben so abgeschossen. Meinst du, wie fertig diese Menschen, die da vor den Bildschirmen und so saßen, wie fertig die im Bett liegen um die Uhrzeit dann?
Ja, echt?
Oder eben, weil die immer noch so aufgekratzt sind. Dass, also
ja, die haben ja zumindest kurzzeitig gedacht, jetzt geht's los.
Ja, ja, natürlich. Und ich meine, die 24-Stunden-Schicht und die dann die Nachtschicht haben und gucken und sich wie heißt das Ding, was im Radar immer im Kreis läuft? Das Radar. Wahrscheinlich ist das Radar. Das ist das Radar, ne? Da immer im Kreis gucken und auf einmal kommen die da an. Da geht aber. Mhm. Da ist bestimmt die eine oder andere Tasse Kaffee umgekippt. Vor lauter Schreck.
Ja, das ist überhaupt eine komische Situation, wenn nach langer Zeit des Friedens plötzlich irgendwie sowas passiert, dann denkt man sich als Profi, der das tausendmal geübt hat, ist das jetzt eine unangekündigte Übung? Ist das ein Versehen? Mhm. Oder was ist das eigentlich?
Ja, ich glaube, jetzt so die da, was ich eben meinte, vor den Monitoren sitzen und dann solche Sachen steuern oder dann auslösen oder so Verteidigungsmechanismen und Boden-Luft-Raketen und so steuern. Das ist ja alles sehr virtuell, was die machen. Also ich habe letztens einen Film gesehen, ach, wie hieß der nochmal? Ich komme leider nicht auf den Titel. Da geht es genau um um zwei so Piloten, die nämlich so Drohnen steuern. Und da geht es um einen Kampfeinsatz in Afghanistan, glaube ich, den die da fliegen müssen und dann auch im Schichtsystem und das, diese, ich sag mal, Cockpits, in denen die sitzen, mit einer zweiten Person, so einem Art Navigator zusammen, die sich auch im Zweifel überhaupt nicht kennen, genauso wie Pilot und Co-Pilot. Mhm. Das sieht von innen so ein bisschen aus, ein bisschen flugzeugartig, aber das ist einfach in einem Container, ne? Ja. Das ist einfach in so Containern reingebaut und da stehen, oder jetzt in dem Film ist das so, dass in dieser Militärbasis so 20 so Container nebeneinander stehen. In jedem sitzt aber ein Zwei-Mann-Team, die eine tödliche Kampfdrohne steuern. Mhm. Und da ging es nämlich dann auch darum, weil ne, die sehen die ganzen Videoaufnahmen, die Bilder, machen Aufklärung und irgendwann kommt der Befehl, jetzt geht's aber los. Und dann heißt er ja, Moment, aber das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe ja noch nie in echt hier auf den Knopf gedrückt. Ne? Mhm. Das ist, Nur aber, die sitzen aber trotzdem genau exakt an der gleichen Stelle, wie sie in allen ihren Trainings gesessen haben. Also die merken ja den Unterschied gar nicht zum echten Objekt quasi.
Komisch. Ein komisches Gefühl, garantiert.
Ja, und dieser Film hat das irgendwie auch so natürlich beleuchtet, weil dann ist Wachwechsel und Pause, dann stehen die einfach auf und gehen raus und dann setzt sich der Nächste auf den Stuhl, der das fliegende Ding einfach weiter betreibt und den Auftrag oder den Befehl weiter ausführt. Also das ist schon eine super virtuelle Geschichte auf einmal, dass die nicht mehr in einem Fluganzug, wobei so ein Anzug hat die trotzdem an. Ich weiß nicht, ob der noch sinnvoll ist, aber
nicht in Trainingshose da gesessen.
Ich glaube, die sitzen noch nicht auf einem echten Schleudersitz.
Nee, das wohl nicht.
Ah ja. Schlimm.
Ja, und in der Ukraine an der Front sitzen die quasi mit so einem Steuergerät und einem iPad oder so im Schützengraben.
Ja. Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen heutzutage einem kleinen Fluggerät, so einer Drohne, die man bestellen kann, also so eine Kameradrohne oder eine etwas größere, die Pakete ausliefern kann oder eine, die irgendwelche Waffensysteme an Bord hat. Ja, die Übertragungssysteme sind vielleicht ein bisschen anders und aber der Unterschied ist nicht so wie zwischen einem Papierflieger und einem Kampfjet, mal ganz ehrlich.
Nee. In der Ukraine bauen die ja auch selber kleine Drohnen zusammen. Die können dann kleine Sprengsätze irgendwo abladen oder die können ausspähen oder so. Das sind quasi Temu oder Amazon-Drohnen, also Bausätze.
Also es gibt doch in der Ukraine gibt es auch manchmal so diese Berichte über diese Drohnenstaffeln, die diese Auskundschaftsdinger machen. Und ich sehe ja immer die Fernbedienung davon. Ich habe auch exakt so eine Fernbedienung hier zu Hause. Ne?
Ja.
Also das ist exakt der Hersteller auch. Ich glaube nicht, dass der Hersteller das ganz so geil findet, dass viele der Geräte jetzt dafür solche Sachen benutzt werden.
Ja. Da ist wiederum das Problem, dass die, ich habe das Wort neu gelernt, dass die gejammt werden können.
Steuerung übernommen,
genau. Deswegen haben die ja diese Drohnen mit am langen
am Kabel.
Seidenfaden entwickelt, genau.
Ja. Ich habe noch einen Rückbezug von letzter Woche. Also, beziehungsweise, wir fangen erstmal damit an, mit dem Song des Tages, den du mitgebracht hast. Dass der mal ganz schön auf der wollte sich, der Song wollte sich auf seine Liege legen, da lag aber schon ein Handtuch auf der Liege. Um das jetzt mal bildlich zu übertragen. Du hast den Song nämlich schon mal mitgebracht anscheinend.
Nein, das ist ein ganz subtiler Remix.
Ach so. Jetzt ist mir gerade entfallen, was hattest du nochmal mitgebracht?
Das weiß ich nicht mehr. Was interessiert mich beim Geschwätz was, vom letzten
Song noch? Genau, wahrscheinlich bringst du den Song noch ein drittes Mal mit.
Da, garantiert. Nämlich.
Also deswegen, eigentlich müsstest du heute doppelt nachliefern. Machen wir nicht. Aber ich hatte ja was mitgebracht. Zum ersten Mal habe ich ja doch von der Kapelle Supertramp was mitgebracht.
Ja.
Wo wir uns doch gewundert haben und du dich auch gewundert hast, dass wir das noch nicht drauf hatten.
Jetzt, ja, und was passiert?
Und was passiert? Ich bring's mit und was passiert? Sänger Rick Davies stirbt.
Vielleicht solltest du in Zukunft vorsichtig sein mit dem, was du mitbringst.
Ich bin betrübt und ich betone, wir haben damit nichts zu tun. Und es ist für viele Menschen ist es eine Ehre, auf der verkocht und abgedreht Song des Tagesliste zu sein. Wenn er das anders gesehen hat, dann tut es mir leid. Wenn er sich so erschrocken hat. Nee, Quatsch. Ja. Aber völlig unverfroren bringe ich trotzdem wieder Musik mit.
Das ist schön.
In der Hoffnung, dass dir jetzt nichts passiert. Ja, ich meine, du machst das wenigstens andersrum. Du bringst wenigstens Musik von Leuten mit, die kürzlich gestorben sind.
Bei mir die bereits das Zeitliche gesegnet
haben. Bei mir ist das andersrum.
Heute aber nicht.
Heute nicht. Naja.
Sag mal, passiert da nichts.
Komm, ich habe eine super Idee.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ganz komische Reihenfolge heute. Von Kampfdrohnen zu richtig guter Musik.
Ja.
Ja. Was hast du?
Schon mal gehört von Dea Matrona?
Wahrscheinlich nicht. Kommt drauf an, ob das schon bei uns auf der Liste ist oder nicht.
Ich glaube nicht.
Okay.
Der Song, den ich mitgebracht habe, der heißt Red Button.
Mhm.
Von? Die Band heißt Dea Matrona.
Aha.
Ein junges Frauenduo aus Belfast, Nordirland. Beide Multi-Instrumentalisten, alles komplett selbst finanziert und selbst produziert. Die haben einen Plattenvertrag abgelehnt.
Mhm.
Schöne neue Welt. Veröffentlichen kann man ja selber. Und trotzdem schon Support gespielt für Sting, Bryan Adams, Sheryl Crow und so weiter und so fort.
Mhm. Gar nicht schlecht. Also.
Ja. Ziemlich jung noch. Red Button ist so ein kleiner Hit gewesen. Also interessant.
Also ist schon etwas bekannter. Ich frage mich ja immer bei solchen Support-Bands, wie man das ja nennt, wenn man mit großen Künstlern mit auf Tour ist und eine Vorband ist. Und da gibt es ja dann oft, also bei so ganz großen Künstlern hast du ja nicht nur eine Vorband, sondern zwei. Mhm. Dann gibt es ja so Bands oder Künstler, die bei den großen Acts mit dabei sind und dann auch ja, quasi vor Stadien spielen, minus die paar Leute, die sich gerade noch ein Bier holen gehen, weil die Vorband nicht interessiert. Aber im Prinzip spielen die ja Stadionkonzerte. Und wenn diese Tour vorbei ist von dem großen Act, wo die mitfahren, spielen die wieder vor 50 Leuten, ne?
In der Kneipe.
Genau. In der Kneipe. Und also natürlich gibt es jetzt, bei so ganz großen Acts hast du natürlich auch sehr, sehr coole Vorbands oder die, aus denen, die schon ein bisschen mehr sind als unbekannt und aus denen wird man was.
Durchaus.
Ja, aber manchmal gibt es ja schon noch so auch wirklich kleine. Ne? Und stell dir mal vor, du bist gewohnt, vor Stadien zu spielen.
Und dann, machst eine ganze Tour in Fußballstadien.
Und dann musst du deine Gitarre auf einmal wieder selber schleppen.
Ja, so bleibt man geerdet.
So, und aber Red Button hat jetzt nichts mit, wofür steht denn der Red Button?
Das so. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich weiß nicht, ob das was Sexuelles ist oder aber mit dem Hofner im Weißen Haus zu tun hat.
Oder vielleicht so. Aber jetzt also wie was Sexuelles? Der Red Button ist was Sexuelles?
Ja, denk mal drüber nach.
Das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Ja gut, ich habe was mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob da noch alle leben, ehrlich gesagt, wo wir jetzt schon dabei sind. Aber ich habe wieder was gefunden, was wir wieder nicht auf der Liste haben. Ich weiß gar nicht, ob ich so riesengroßer Fan bin. Ich habe nämlich immer jetzt in so ein paar Sachen reingehört, außer diesen großen Hits. Ich habe aber jetzt den größten Hit mitgebracht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es insgesamt so geil finde. Aber wir haben noch nie was von Toto auf der Liste gehabt.
Nee.
Und ich habe, was ist der größte Hit von Toto?
Yeshinoma.
Rosanna.
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 Und wer ist die andere? Der andere Riesenhit? Afrika, Dingsbums.
Ja, ne? Heißt der? Nee, der heißt nicht nur Afrika, oder?
Wie heißt der?
Heißt der nur Afrika? Kann sein. Doch, kann auch sein.
Kann sein, ne? Ich kann dir sagen, dass nicht alle mehr leben, weil der Schlagzeuger schon seit geraumer Zeit nicht mehr unter uns weilt.
So, guck mal, da haben wir es nämlich. Ja, es ist auf jeden Fall von 1982 und der andere Titel heißt Afrika.
Afrika.
Nebenbei darf gegoogelt werden. Ist aber auch von 1982. Es gibt auch, alle Sachen, die man kennt, sind auch nur von dieser einen Platte mal wieder. Ne? Das ist wieder so ein Phänomen, wo man denkt, das ist so eine Weltband. Ist auch irgendwie, aber irgendwie alles auch nur aus einer Platte gezogen. Ne?
Das ist ja auch eine Zusammenstellung von Leuten, die, ich glaube, ausnahmslos als Studiomusiker gespielt haben. Mhm. Also die Band Toto ist zwar eine feste Band gewesen, aber sind ausnahmslos alles Studiomusiker, die bei, was weiß ich, Michael Jackson und Springsteen und so weiter gespielt haben und sich nur gelegentlich mal zum Musizieren getroffen haben. Relativ bekannte Leute, also Steve Lukather zum Beispiel, der Gitarrist.
Heißt der Lukather oder Lukather?
Lukather.
Ja?
Hm.
Ja, weil der
Spitzname so Luke ist einfacher.
Okay. Ja, kommt diesmal auf die Liste. Alle, die jetzt noch leben, bleiben auch am Leben, finde ich.
Ja.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Eine kleine Musiksache muss ich noch nachliefern. Ich hatte doch irgendwann mal auch, deswegen habe ich es extra außerhalb der Rubrik Song des Tages jetzt, will ich es außerhalb der Rubrik erzählen. Ich hatte doch mal über die große 40 von Inka Bause erzählt, ne? Mit ihrem komischen Doppelalbum mit 40 Titeln, mit dem Booklet mit 40 Seiten. Und jetzt ist die auf Tour und muss super viele Konzerte absagen, weil die Tickets sich nicht ganz so gut verkaufen.
Ups.
Jetzt mal sagen. Aber die Großteil der Konzerte muss sie in ihrem, in ihrem Heimatland im Osten. Ich meine natürlich, also in ihrem Heimatland der DDR. Nein, also in Ostdeutschland musste die meisten Konzerte absagen. Und jetzt ist sie der Meinung, ist damit auch an die Presse gegangen, dass es daran liegt, dass sie eine entsprechende Meinung über die AfD hat und geäußert hat.
Ja.
Meinst du, da ist auch Spielraum drin, dass die im Osten vielleicht doch ein ganz kleines bisschen Geschmack haben? Oder? Also die Rechtfertigung ist schwierig, finde ich, ne?
Ja. Ja. Ich habe nicht mitgekriegt, was die gegen die AfD gesagt hat. Ich habe nur gehört, dass die sich gegen die AfD geäußert hat. Also vielleicht ist da ein Funken Wahrheit dran.
Meinst du wirklich?
Ja, wenn in Gegenden, wo über 50% der Leute AfD wählen, und nur in der ehemaligen DDR kennt man sie als Sängerin. Also sie ist ja, ich glaube, nach der Wende hat die es irgendwie noch kurz versucht mit dem Singen, aber da hat hier keiner angebissen.
Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie die Verteilung in Deutschland ist. Vielleicht hat die ja auch einfach, vielleicht denkt man ja, die musste in Ostdeutschland so viele Konzerte absagen. Aber vielleicht hat die ja auch nur Ostdeutschland plus Hamburg plus Köln. Fertig.
Kann sein, ja. Ich meine, die ist ein bekanntes Fernsehgesicht durch die Formate, was war das, Bauer sucht Frau und so?
Bauer sucht Frau.
Was sie gemacht hat, aber als Sängerin kennt die hier niemand. Nee. Also hier in diesem Land, im anderen Deutschland.
Hier im Westen.
Im Westen, genau.
Ah ja. Ja, also deswegen, das wollte ich nur kurz auch nochmal loswerden. Mhm.
Das hat übrigens Nina Hagen besser hingekriegt. Ne?
Das stimmt, die kommt auch aus der DDR, ne?
Ja. Ja. Die hat nur die Musikrichtung subtil geändert, als sie über die Mauer geklettert ist.
Wieso?
Wie war es denn? Vom Schlager zum Punk.
Ja, war das vorher nicht so punkig?
Nee.
Nee?
Nee, Punk war offiziell, gab's keinen Punk in der DDR.
Weil die, echt?
Weil, ja, ich, heimlich schon, aber offiziell gab es das nicht.
Ich sag mal ein Vorwendetitel von Nina Hagen.
Farbfilm, du hast den Farbfilm vergessen.
Ach stimmt, den hat man ja gelesen. Ja, mhm. Aber, ja gut, doch, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schlagerig, stimmt.
Ja, das ist gut gemacht, aber es ist ein Schlager der 70er.
Und dann kommst du raus und wird zum Punk. Gut, auch genau. Okay. So haben wir das mit der Musik.
Ja. Ja, wir müssen wieder auf das Thema der Hofner im Weißen Haus kommen.
Oh, das ist, komm, ich mache ein bisschen Musik dazu. Ach, das muss man auch drücken, ne?
Ja.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal.
Stopp.
Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofner vom Weißen Haus.
Ich mache so ein bisschen unterlegt, ich untermal das mit etwas Musik, dann klingt es auch alles viel cooler, wenn du das erzählst. So.
Ja. Du erinnerst dich an den Artikel in der Washington Post vor einigen Wochen, in dem die Zeitung behauptet hat, dass es ein Buch mit Briefen an Jeffrey Epstein zum 50. Ja, Geburtstag gab.
Ja, ja, ja.
In dem Trump auch vorkam mit einem schönen Brief, mit einer Zeichnung. Mhm. Und seit das rauskam, hat Trump das verneint, hat gesagt, nein, ich habe nie einen Brief geschrieben. Ich kann auch nicht zeichnen. Mhm. Würde ich nie machen. Und ich habe damit nichts zu tun, das ist alles ein Hoax.
Und jetzt ist was veröffentlicht worden.
Und jetzt ist das veröffentlicht worden. Ich habe das Bild gesehen. Es ist genauso, wie die Washington Post das beschrieben hat. Es ist anzüglich, leicht anzüglich. Die Zeichnung ist besteht quasi aus einer angedeuteten, nackten Frau. Mhm. Und Trump hat ja so eine Unterschrift, so eine ganz komische, krakelige Unterschrift, die sieht aus wie die Schambehaarung dieser Frau.
Ach, so eine schöne Schambehaarung hat die.
So eine schöne Schambehaarung. Genau. Ja, trotzdem behauptet er immer noch, er hätte das nicht geschrieben und das wäre auch gar nicht seine Unterschrift. Man muss sich nur fragen, wer hat sich vor 20 Jahren gedacht, der Trump wird bestimmt mal Präsident, lass uns doch so einen gefakten Brief in dieses Geburtstagsbuch kleben.
Ja, zum einen das und irgendein schlauer, jetzt aber ohne Scheiß, irgendein schlauer Mensch muss ja damals gesagt haben, lass uns das mal beiseite schaffen. In dem Zuge, nämlich der will, wenn der mal wichtig wird, ich glaube nicht, dass jemand dachte, dass er Präsident wird, aber wenn der dachte, wenn das mal wichtig wird, dann habe ich noch was in der Hinterhand.
Das glaube ich gar nicht.
Meinst du nicht?
Das Buch ist komplett veröffentlicht worden und das lag bei den bei der Familie von Ghislaine Maxwell. Die haben das veröffentlicht. Mhm. Das ist nicht schön.
So, ganz kurz, so funktioniert das übrigens mit Filmen, ne? Wenn man eine Stimmung erzeugen will, dann macht man einfach entsprechende Musik darunter und alles ist viel schöner. Aber ich mach's jetzt aus. So, Schluss.
Du könntest das den ganzen Podcast durchlaufen lassen, dann wird alles schöner.
Ja, nein. Da, man muss auch mit den Stimmungen spielen. Jetzt kommen wir nämlich mal zu den Hard Facts an der Geschichte. Hatte sie wirklich solche Schamhaare?
Wer?
Ja, nein, nee, also, meinst du, da ist was dran?
Ja.
Ja, ne?
Natürlich. Also das ist jetzt nicht voll kompromittierend und da steht jetzt nicht drin, dass Trump sich an Mädels vergriffen hat, aber es ist anzüglich. Und er redet von einem kleinen, süßen Geheimnis, das wir beide teilen.
Ja gut, aber es ist jetzt anscheinend ja nichts, was womit man ihn wirklich belangen kann, sondern was jetzt eigentlich nur so insgesamt für die Theorie spricht. Ne?
Genau, das ist ein weiteres Indiz und es ist eben für ihn eine große Schlappe, dass er das immer komplett verneint hat und dann am Ende taucht das jetzt doch auf. Mhm. Immerhin hat er den Inhaber der Zeitung, die das ursprünglich veröffentlicht hat, auf Verleumdung verklagt für 10 Milliarden Euro.
Das ist gar nicht schlecht. Damit könnte er ja einen Teil seiner aktuellen neuen Strafen bezahlen.
83 Millionen.
Ja, mehr ist ja eine Million nur, stimmt.
Ach so. Aber er hat ja immerhin, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber einen zweistelligen Milliardenbetrag mit seiner Firma und seinem Namen verdient, seit er Präsident ist.
Und wo ist denn die Kohle hin? Der hat doch immer nie Geld.
Ja, der hat doch pünktlich zur Präsidentschaft so eine Kryptowährungssache gemacht und alles Mögliche angestellt, seinen Söhnen übertragen, weil er als Präsident ja nicht gleichzeitig Firmeninhaber sein darf. Aber der hat tatsächlich einen zweistelligen Milliardenbetrag verdient durch die Präsidentschaft.
Milliarden.
Was derart korrupt ist, das hat es noch nie gegeben.
Aber Milliarden allein. Also,
ja.
Also durch Immobilien, was sind das für Firmen?
Hauptsächlich Immobilien, aber der hat irgendwie so eine Kryptowährung aufgelegt.
Ach, eine eigene Währung?
Eine eigene Kryptowährung.
Ach so, echt?
Mhm. Der versteht garantiert nicht genau, was das ist, aber der hat sich da anscheinend gut beraten lassen, was ja eigentlich gar nicht seine Art ist. Aber ich glaube, seine Söhne stecken da mit drin.
Ja, also der wird doch bestimmt nur wieder Hauptsache wollen, dass auf dem Schein sein Gesicht ist.
Naja.
Hier, ich gebe dir 3 Trump. 3 Trump 50. Ach, der arme Kerl.
Ja, ganz korrupte Sache.
So, weißt du, wer auch wieder auf den Plan zurückkommt?
Ja, der Stefan.
Der Stefan. Wo wusste ich das denn? Nein, kam ja gestern die etwas konfuse Pressemitteilung, dass Stefan Raab, wir reden von Stefan Raab natürlich, mit seiner Sendung, die Stefan-Raab-Show jetzt wieder auf seinen wöchentlichen Sendeplatz zurückkommt. Und dann hat er aber in einer Vorschau, die lief und auch in den sozialen Medien verbreitet wurde, gesagt, dass die jetzt am Dienstag läuft, also quasi genau wieder mal zur gleichen Zeit wie TV Total, also was jetzt mittlerweile von Puffpuff moderiert wird. Um da wieder gegen zu hauen. Stimmt aber gar nicht, weil die kommt nämlich mittwochs, die Sendung. Nach wie vor. Aber das war einfach nur anscheinend so ein PR-Marketing-Gag, das so zu machen. Und jetzt kommt's, weil dienstags gegen TV Total läuft nämlich jetzt eigentlich seit vorgestern letzten Dienstag das Sommerhaus der Stars. Und das läuft nämlich jetzt anscheinend jetzt nächsten Dienstag zum ersten Mal, dann kommt nämlich eine Viertelstunde die Stefan Raab Show und dann kommt trotzdem noch das Sommerhaus der Stars dann hinterher, einfach nur so als Teaser, dem Sommerhaus der Stars ein bisschen Fahrtwind zu geben, weil so
einmalig machen die das,
einmalig, also da, die in der Programmplanung, das ist ja alles so ein bisschen durchsichtig, weil man kann ja mindestens 2 Wochen in die Programmplanung gucken und die sagt ganz klar, Mittwoch ist die Sendung nach wie vor. Ab der Woche danach, nächste Woche steht noch gar nichts auf dem Plan, das heißt, die werden nächste Woche diese Viertelstunde da einräumen. Und was man so munkelt, ist es genau das gleiche Studio. Es ist eingerichtet wie ein Late-Night-Studio und Late-Night um 7:45. Wahrscheinlich wird es die gleiche Sendung wie vorher, nur anders.
Was, was ist denn die Stefan-Raab-Show? Gab es die früher schon?
Nö. Nö. Also ich glaube, wie hieß das, was jetzt zuletzt war? Wer stiehlt mir hier nicht die Million? Irgendwie so. Was ja ein TV Total gemixt mit etwas Spielen aus Schlag den Star war und Schlag den Raab war. Jetzt ist wahrscheinlich wieder die Mischung, also so wie früher TV Total mit Late Night. Mhm. Also das ist ja jetzt ein Hin- und Her-Geschwimme, was wir hier vor einem halben Jahr ja schon vermutet haben. Da sind Verträge, die müssen jetzt erfüllt werden und da wird jetzt von links nach rechts geschwommen, um bloß nicht abzusaufen.
Ja, der Raab muss denen die Kohle wieder reinholen. Der hat so viel abkassiert. Die müssen da irgendwas machen.
Ja, wird alles nur nicht einfacher, sagen wir mal so. Ne?
Mhm. Ja, nach so einem Vollflop, nach so hohen Erwartungen.
Ja, und es lief vor 2 Wochen samstags lief die Samstagsabendsendung, die gemacht haben mit Michael Bulli-Herbig. Was aber unterm Strich, Medienmagazin DWDL hat es schön beschrieben mit, weil das war der Samstag nach der Kinoveröffentlichung von Kanu des Manitou von Michael Bulli-Herbig. Und dann haben die so eine Spieleshow gemacht. Nämlich, wie heißt denn nochmal die Show von den beiden? Michael und Bulli gegen irgendeinen Dulli. So, und das war die 2. Ausgabe davon. Allerdings war das eigentlich nur eine Kanu des Manitou-Werbesendung in der Verpackung von Dings. Also da wird auch rumgemangelt irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, in welchem. Also Michael Bulli-Herbig und Stefan Raab sind ja befreundet, ganz offensichtlich auch. Und was da hin und her gemangelt wurde und wieso dann RTL da als Werbeplattform für den Kinofilm vom Bulli benutzt wird. Mhm. Also, ob da auch irgendwann mal so Sachen.
Geld geflossen ist,
oder? Geld, ja, und das Kartellamt auf den Plan kommt, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Das ist auf jeden Fall alles so höchst dubios und wären das alles Firmen und Firmenkonstrukte und Unternehmen, dann wäre bei solchen Sachen das Kartellamt da. So, so ganz klar. Also, das ist so, irgendwie scheint die Medien- und Fernsehlandschaft ist da immer noch oft so eine Ausnahme, wo man denkt, so, aber da, alle gucken da drauf und alle sehen es und alle sehen die Korruption. Und alle unterschreiben, dass sie es nicht tun, aber irgendwie
guckt keiner hin.
Ja, oder will es keiner sehen? Ich weiß es nicht.
Ich würde mich nicht wundern, wenn Bulli-Herbig rumgelaufen ist und Geld eingesammelt hätte für die Filmproduktion.
Ich will da jetzt nichts unterstellen. Also ganz im Gegenteil. So wäre ja schön, wenn es nicht so wäre. Es ist nur in aktuellen Zeiten und in der Krise, die jetzt gerade in der ganzen Medienlandschaft und erst recht in der Fernsehlandschaft herrscht, ist es so undenkbar. Weißt du, dass, dass das aus, sagen wir mal, Freundschaftsdienst passiert.
Ja, genau. Mhm.
Tja, ich werde nächste Woche berichten, was da passiert ist.
Du wirst tiefer im Thema recherchieren und rausfinden, wer da wem Geld gegeben hat.
Zum einen das und zum anderen, was ja jetzt gerade jetzt aktuell parallel live, also gestern Abend im Fernsehen lief, nämlich der Deutsche Fernsehpreis, wo ja auch, das hat sich ja so ein bisschen verdichtet, ist ja einer der letzten Fernsehpreise in Deutschland, die noch so ein bisschen was zu bedeuten haben im Sinne von wer bekommt Anerkennung in Richtung von, wo wird nochmal Geld in Produktionen reingesteckt? Mhm. Da gibt es ja nicht mehr so viel, so Kamerapreise und so gibt es ja alles nicht mehr. Und da wird man natürlich auch, ich habe mir die Nominierung gar nicht so ganz genau angeguckt, aber da wird es ja vielleicht auch was zu berichten geben. Aber da dann nächste Woche. Aber wie gesagt, das läuft ja jetzt erst, also gestern Abend, also jetzt gerade, also wir wissen noch nicht, worum es geht, deswegen.
Man darf gespannt sein. unnützes Wissen. Ich habe heute ein super unnützes Wissen. Also so richtig unnütz.
So richtig unnütz. Mhm.
Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Ich bin mal gespannt, ob deins unnützer ist als meins.
Wusstest du, dass zwischen 1980 und 2024 der Einkaufskorb von 50 Grundversorgungsprodukten und Rohstoffen im Schnitt 70% billiger und 238% höher verfügbar geworden ist?
Also Moment, von 1980 bis
24.
44 Jahre später, also 2024, ist der inflationsbereinigt günstiger geworden, der Einkauf.
Ja.
Und die Verfügbarkeit der entsprechenden Produkte ist um knapp 300% gestiegen.
Genau. Ich kann dir auch drei Beispiele nennen.
Ja, ist das ganz der Standard? Es gibt ja diesen Standardwarenkorb, ne?
Der Standardwarenkorb ist ein deutsches Thema. Das ist hier der Simon Abundance Index 2025, der entwickelt wurde von Julian Simon, Ökonomist der University of Maryland. Da sind also nicht nur Supermarktartikel drin, sondern auch Sachen wie Öl, Benzin und andere wichtige Rohstoffe, die quasi alle brauchen. Und so haben wir da also ganz oben 85% billiger geworden ist Lammfleisch. Und es ist um 573% höher verfügbar.
Interessant, ne?
Ja. In der Mitte ungefähr.
Aber weißt du zufällig die Zahl von Schwein, also Schweinefleisch?
War auch in der Liste relativ weit oben.
Weil das muss ja, also ich denke mal, diese ganze Fleischindustrie und die hat sich doch in den letzten 40 Jahren, also jetzt wahrscheinlich ein bisschen rückläufig, aber das hat sich ja so nach oben katapultiert.
Ja.
In der Zucht und in der Herstellung.
Ja, Schwein war relativ weit oben, Rindfleisch war deutlich weiter unten. Huhn auch weiter unten. In der Mitte ungefähr entspricht fast dem Durchschnitt ist Raps mit 68% billiger, 213% höher verfügbar. Ganz unten Orangen, 2,9% billiger, 29% höher verfügbar.
Okay, und was ist inflationsbereinigt genauso teuer wie vor 44 Jahren?
Ist nicht auf der Liste.
Ach schade, das wäre ja immer interessant, ne?
Ja. Auch nicht etwas teurer gewesen ist, sondern es geht eigentlich hauptsächlich in dieser Liste um, deswegen heißt das Ding Abundance Index, also die Verfügbarkeit von Waren.
Okay. Ja, schade. Eigentlich wäre genau das Negative, also das Neutrale und das Negative auch super interessant, um das dagegen zu halten. Ja. Weil vielleicht hat das eine das andere ja mehr oder weniger ersetzt.
Und das dadurch kann es kann ja auch sein, dass irgendwelche Sachen aus der Liste rausgefallen sind und so.
Ja, eben nun. Okay, das ist schon ein bisschen nützes Wissen, finde ich.
Ja.
Ja. Also das ist nützeres Wissen als zu wissen, was ein Floating Widget ist.
Ein Floating Widget.
Ich habe dir die Erklärung mitgebracht, was ein Floating Widget ist. Schätz mal, was das ist.
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Ich gebe dir mal einen Tipp. Das ist eine Kugel, eine Kunststoffkugel, die mit Stickstoff, mit Druck mit Stickstoff gefüllt ist.
Was kann die?
Hast du immer noch keine Ahnung, wofür die ist?
Nee.
Hast du schon mal einen Guinness getrunken?
Ja.
Hast du...
Stickstoff?
Wenn man
Guinness wird nicht mit CO2 gezapft, sondern mit Stickstoff.
Und hast du schon mal in Deutschland für den Heimgebrauch Guinness gekauft?
Ja, ich kenne das noch aus England. Wenn du Guinness in einer Dose gekauft hast, dann war da ein sogenanntes Widget drin.
Ja, das ist genau der Punkt. Du kannst Guinness kannst du gar nicht in einer Flasche kaufen, weil Das gibt es auch hier in Deutschland im Supermarkt in der Dose. Und ich habe das kürzlich gemacht. Und ich kenne das von früher noch. Und da ist halt eine Plastikkugel in der Dose. Mhm. Also man macht die Dose ganz normal auf wie eine Dose und schüttet rein und denkt man nachher, warum ist da eine Kunststoffkugel drin? Aber das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine Kunststoffkugel, um, keine Ahnung, die Schaumbildung beim Ausgießen irgendwie schön zu machen. Aber das ist, die Kugel ist unterhalb der Öffnung der Dose angebracht, ist mit Stickstoff unter Druck befüllt. Und wenn man die Dose aufmacht, bricht eine Sollbruchstelle in dieser Kugel, die sinkt ab und quasi schäumt, wenn du so willst, schäumt die Dose kontrolliert über. Das heißt, du musst relativ zügig dann die Dose übers Glas halten.
Mhm.
Und dann kommt dieser typisch ganz feine Schaum, ja, der beim Guinness-Zapfen entsteht dann im Glas. Und du hast tatsächlich, wenn du das, du kannst es so aus der Dose in ein Glas reinkippen und dann hast du diese typischen 2 Zentimeter Guinness-Schaum auf dem Glas, der sich auch ewig hält. Und das passiert durch die sogenannte Floating Widget in der Dose.
Sieh an. Als ich vor vielen, vielen Jahren in England gelebt habe, habe ich ja auch in einem Club gearbeitet und Bier gezapft. Und daher weiß ich, dass Guinness sich nicht mit CO2 zapfen lässt. Dafür brauchst du spezielle Stickstoffflaschen.
Aber warum?
Ich weiß nicht, weil der Schaum nicht funktioniert.
Also was mir ist das mal aufgefallen, als ich in Schottland jetzt war im Frühjahr. Wenn man da im Pub ein Guinness bestellt, wo es nicht unbedingt Guinness gibt, dann haben die das ja trotzdem, aber eben auch aus der Dose.
Ja.
Und da haben die so ein Gerät quasi, wo die Dose reinstellen, über Kopf glaube ich sogar. Und dann wird ein Hebel runtergezogen. Und ich dachte, das wäre einfach, also das scheint auch irgendwas technisch nochmal zu passieren. Wie das Guinness aus der Dose in das Glas reinkommt. Sondern, also die kippen das nicht aus der Dose ins Glas, sondern das wird in so ein Zapfgerät, wird die Dose eingespannt. Oh, ja, okay. Jetzt da weißt du Bescheid, sag ich dir.
Und ich kann berichten, dass das Guinness nur in Irland so richtig nach Guinness schmeckt.
Ich war noch nie in Irland, deswegen weiß ich nicht, wie Guinness schmeckt. Wahrscheinlich.
In England kommst du nah dran, aber alles, was man hier so kauft oder im Irish Pub trinkt oder so, hat mit dem eigentlichen irischen Guinness nicht viel zu tun.
Ist es sieht genauso aus. Ist in dem eigentlichen Guinness Kohlensäure etwa drin?
Nee, es schmeckt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Ich habe mal gehört, dass Guinness als Sirup exportiert wird aus Irland. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt.
Was?
Das ist echt. Und dann quasi mit also lokal vor Ort in irgendwelchen Brauereien mit Brauwasser versetzt wird. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Aber interessanterweise ist so ein ich würde mal sagen, ich habe 5-mal in meinem Leben Guinness getrunken und da waren jeweils bestimmt immer 5 Jahre dazwischen.
Mhm.
Wenn man also zurückrechnet, habe ich also mit 5 angefangen, Guinness zu trinken. Ganz so ganz stimmt die Rechnung nicht. Aber es ist, es, also ich finde, der Geschmack ist schon so bezeichnend, finde ich, also. Mhm. Die alle 5 Jahre, wo ich dann an der, in dem Fall Dose vorbeigehe, finde ich das dann schon irgendwie ganz gut. Ich habe sie jetzt erstmal zum ersten Mal gekauft, ansonsten ist man irgendwo genau in diesem stinkigen Irish Pub.
Mhm. Ja. In Irland selbst gibt es ja nicht nur Guinness, sondern auch andere Sorten. Die allgemeine Bezeichnung für dieses Bier heißt Stout.
Mhm.
Und es gibt, also Beamish ist eine irische Stout-Sorte und es gibt noch ein paar andere. Ich bin immer wieder zu Guinness zurückgekommen. Auch wenn das die mit Abstand größte Brauerei ist.
Okay.
Also ein bisschen so, als würde man am liebsten Bitburger trinken, was ich eigentlich nicht unterzeichnen kann. Aber Guinness ist Guinness.
Guinness ist Guinness. So, jetzt haben wir das. Dann Ja, jetzt haben wir haben in unserem 40-sekündigen Vorgespräch heute vor dieser 226. Folge haben wir festgestellt, dass wir beide 5 Fragen an den jeweils anderen haben,
ja,
die beide so ein bisschen an der Grenze des MHDs sind. um das mal so
und deshalb billiger.
um das mal so auszudrücken. Also manchmal ist das ja so, dass wir uns gegenseitig so Rubriken vorbereiten und dann bleibt das schon mal liegen. Mhm. Und ich meinte eben gerade zu dir, dass ich noch 5 Fragen an dich habe. Und dann sagst du, habe ich auch, die werden aber so langsam alt und so langsam sind die nicht mehr aktuell. Und dann haben wir festgestellt, dass sie beide wahrscheinlich so ein bisschen muffig schon sind. Dass so, der Rand ist schon so ein bisschen trocken und so hochgewölbt. Sagen wir mal. Deswegen, also bevor es ganz komisch wird, solltest du das schnell machen. Oder man weiß es nicht.
5 Speed-Fragen an dich.
Ja.
Der Sommer geht zu Ende. Das lässt sich wirklich nicht mehr anders ausdrücken. Jetzt Mitte Dezember.
Der geht sowas von zu Ende, ja.
Wir hatten im Sommer 2 Hitzewellen, die zumindest bei uns relativ glimpflich irgendwie abgegangen sind dieses Jahr. Weitgehend ohne Naturkatastrophen und sowas. Zumindest hier bei uns in der Region. Habt ihr euch in der Firma eigentlich auf extreme Wetterlagen eingestellt? Wie so Starkregen und was weiß ich, extreme Hitze und so, wenn ihr draußen dreht?
Ach so, meinst du? Ich dachte jetzt in der Firma Paddelboot im Schrank oder so. Nee. Sagen wir mal so, also man schafft sich über die Jahre natürlich so einen Grundstock an gutem Equipment und Ausrüstung an, die fürs körperliche Wohl sind. Also sprich, gute Kleidung, gute Schuhe für jedes Wetter, Tools für den Winter, um nicht zu erfrieren, Tools für den Sommer, um keinen Hitzeschlag zu bekommen. Ja, aber das ist eher eine Individualfreude. Also ja.
Also klar, ihr habt das wahrscheinlich, ihr müsst ja auch euer Equipment schützen, also habt ihr wahrscheinlich so Zeltplan und solche Sachen für den Fall, dass es
so was, ja, es richtig gibt, schüttet. Es gibt auch so spezielle Kamera-Regenhauben zum Beispiel, Abdeckung für die Mischer und so. Gibt es alles, hält natürlich alles nur bis zu so einem gewissen Grad an Regen stand, ne? Irgendwann kannst du auch nur kapitulieren und sagen, jetzt müssen wir aufhören. Irgendwann geht auch nicht mehr.
Ist das, ich meine, im Allgemeinen sind solche Situationen häufiger geworden, aber es hat euch bisher noch nicht so ernsthaft von der Arbeit abgehalten?
Nein, ich glaube, wir hatten mal so eine ähnliche Frage. Da ging es um Auslandsproduktion und da ist halt der größte Feind neben Hitze und Wasser und Feuchtigkeit ist Salz und Staub.
Ja.
Also das ist eher ein Thema bei uns als jetzt Hitze und, klar, Kälte ist für die Akkus doof, Hitze ist für Sensoren und Chips doof tatsächlich. Aber viel schlimmer ist die Langzeitkorrosion durch Salz und Feuchtigkeit. Also Feuchtigkeit, also Luftfeuchtigkeit im Sinne von kriecht rein und korrodiert dann später.
Aber grundsätzlich bei Regen hört ihr eher auf, als auch zu hoffen, dass...
Kommt immer auf den Inhalt an. Ne? Also in aller Regel kann man ja davon ausgehen, sobald es regnet und Leute vor der Kamera sind, macht das auch keinen Sinn mehr, dass die Leute vor der Kamera sind und nass werden.
Ja, ich meine, bei Bares für Rares Sommeredition oder so, da sollte man...
Na, zumal das ja immer so ein bisschen in Time ist, zur eigentlichen Jahreszeit, wo es gedreht wird. Also die Winterfolge wird ja jetzt nicht unbedingt im Dezember gedreht und die Frühlingsfolge das ist eigentlich immer die schlimmste. Die wird natürlich nicht im Mai gedreht, sondern vielleicht schon früher und so. Also da muss man ja eh so ein bisschen aufpassen, wie das Wetter ist und mit Glück mitspielen. Aber also ich ein Format, was das immer insbesondere abbekommen hat, war so ein Gartenumbau-Format, was wir produziert haben. Wo den Menschen ihre Gärten umgebaut wurden. Und da erinnere ich mich an so oft Regen und so oft Matsche und so oft ganz, ganz schlimm und versinken, weil wer nämlich nicht aufhört zu arbeiten, wenn es einfach regnet.
Und der Gärtner.
Ist der Gärtner und der Gartenlandschaftsbauer. Dem ist das sowas von Wumpe. Dann ist halt matschig. So. Ja. Also die sind von aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, sag ich mal. Ja,
okay. Ja. Interessant. Was ist eigentlich deine Wohlfühltemperatur oder dein Wohlfühlklima?
Also das, was bei mir auf der Verpackung stehen würde, wollte ich eben sagen, auf so elektronischen Geräten steht doch immer drauf Lagertemperatur und Nutztemperatur. Das sind ja immer so Temperaturen, Lagertemperatur ist ja oft so, keine Ahnung, minus 10 bis plus 40 Grad. Ja. Nutztemperatur ist dann aber nur so, sagen wir mal, 15 bis 30 Grad, wo man in aller Regel drunter oder drüber ist. Also man ist ja selten in diesem Fenster, wo es in so einem Gerät super, super wohl geht. Das ist bei mir auch. Das Fenster ist recht klein, muss ich sagen. Wobei ich nach unten hin offener bin als nach oben. Also wenn ich mich so fragst, ich finde ja so eine klassische 20 Grad gut. Ne?
Ja.
Ich also so... Oder nimm mal diese... Warum auch immer, man hat sich ja irgendwie so auf 21 Grad geeinigt als gute Temperatur, um Mensch zu sein.
Im Wohnbereich.
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Was wollen wir sonst außer wohnen? Was wollen wir sonst außer wohnen und sitzen? Ich sage jetzt mal 21 Grad plus minus 5. Damit haben wir alles abgedeckt. Ich brauche im Sommer nicht mehr als 26 Grad. Finde ich absolut überflüssig. Mhm. Und für sämtliche körperlichen Aktivitäten muss es auch nicht kälter als 16 Grad sein, finde ich. Da ist so, dass man jetzt nicht ins Schwitzen gerät. Brauche aber auch keine dicke Jacke.
Ja. Ich bin da tendenziell ein paar Grad höher angesiedelt. Also
Wärmer,
ja. Unter, sagen wir mal, 20 Grad friere ich irgendwie ein. Mhm. Und so ideal für mich sind es wahrscheinlich 27 Grad oder so.
Das heißt,
muss auch sagen, bis 30. Je älter ich werde, desto mehr sinkt diese obere
Temperatur. Das ist ja vollkommen normal. Also da kenne ich Menschen in meiner näheren Umgebung, die immer gesagt haben, was stellt ihr euch so an wegen der Hitze? Mhm. Da sind aber im Moment die 21 Grad sowas von festgetackert. Also da, ich sag dir das, Recki, das Fenster wird kleiner.
Ich kann das an mir selbst beobachten.
Richte dich schon auf einen. Das schrumpft. Das schrumpft.
Mhm. Ja, ich merke das. Also früher haben wir 35 Grad nichts ausgemacht, aber puh.
Ja, bekommst du schon schlechte Laune bei solchen Temperaturen, ist die Frage.
Ah, nee, nicht wirklich. Also es kommt noch nicht so, dass ich jetzt mir überlege, dass ich irgendwie in Urlaub nach Spitzbergen fahre lieber als nach Italien. Das, so weit sind wir noch nicht.
Also bei mir war es aber schon immer so, wenn ich im Wetterbericht, da sitze ich da, gucke Wetterbericht oder gucke in die App und sehe in den nächsten Tagen und denke so, da kommt wieder so eine Hitzewelle oder so. Ne? Ich bin an der Grenze zu, das kann mir die Laune verderben, ne? Aber war schon immer so. Deswegen, bei mir ist das nichts Neues. Ich hoffe, das wird im Alter nicht militant.
Das kann passieren, ja.
Also das könnte passieren. Also ich sag mal, Betriebstemperatur 21 Grad.
Okay, ja. Du warst ja vor nicht allzu langer Zeit im Urlaub. Wie lange dauert es bei dir, bevor du beginnst zu denken, du wärst wieder urlaubsreif?
Ich frage mich immer, wie das ist, urlaubsreif zu sein. Mhm. Ich kenne das nicht so richtig. Ich freue mich immer
darauf. Ich weiß, was du meinst.
Also ich freue mich drauf, kann mich aber auch super schwer immer in den Urlaub lösen. Wenn ich dann einmal da bin, ist gut, aber ich komme auch super schwer weg. Mhm. War schon immer so, aber obwohl ich mich drauf freue, aber es ist auf jeden Fall, naja, jetzt muss man dazu sagen, ich mache einfach auch schon immer halbwegs regelmäßig Urlaub. Es ist jetzt nicht so, dass ich schon mal so 2 Jahre gar nicht hatte.
Ja.
Da muss ich glücklicherweise sagen, oder was, während der Corona-Zeit? Nee, da auch nicht. Nee, weil tatsächlich ja immer die Möglichkeit irgendwie besteht, auch da Urlaub autark zu machen, was ich auch immer gerne mache. Nee, ich war nie in der Situation so richtig so urlaubsreif, so völlig kaputt. Weil wenn ich kaputt bin, dann muss ich einfach nur so ein Wochenende schlafen. Oder ausruhen oder nichts machen. Das ist bei mir nicht zwangsweise verbunden mit Urlaub.
Nee, bei mir ist das sehr ähnlich. Ich kann mich auch schlecht lösen.
Aber das war schon bevor der Situation so, dass ich jetzt auch irgendwie mich um andere Sachen kümmern muss. Also auch damals noch war das so, ich konnte mich einfach schwer von zu Hause lösen. Und weil es liegt aber auch daran, ich bin einfach nach wie vor, ich bin gerne zu Hause. Ich mag ich bin gern da, wo ich alles habe.
Ja. Ja, du hast was dran. Urlaub ist super. Wenn ich einmal in Urlaub bin, ist das auch super. Aber
ja.
Könntest du dir vorstellen, zum Teetrinker zu werden?
Ich habe immer mal so Phasen, ehrlich, muss ich sagen. Zum Beispiel, ich habe nach irgendeiner Krankheit, ich weiß gar nicht mehr was, habe ich noch so eine Packung Magentee im Schrank gehabt. Und den habe ich jetzt irgendwann mal wiederentdeckt. Das ist nämlich so ein Süßholztee. Besonders magenfreundlich. Den habe ich letztens wieder gekauft. Den gibt es nämlich nur in der Apotheke. Das ist ein bisschen zu teuer, da das eigentlich nur stinknormaler Trinktee ist. Aber der ist einfach so unfassbar lecker. Und da habe ich letztens in relativ kurzer Zeit schon wieder so eine Packung Tee leer getrunken. Aber ich bin jetzt, damit holt es mich nicht so richtig ab mit Tee.
Ich versuche ein bisschen weniger Kaffee zu trinken. Weil ich könnte literweise davon trinken den ganzen Tag. Und ich habe irgendwie hab versucht, Tee zu trinken. Und so dieser deutsche Tee aus dem Supermarkt schmeckt mir nicht. Deswegen habe ich mal irgendwann Yorkshire-Tee über Amazon bestellt, also englischen Tee, der viel besser ist, aber auch so ein Beuteltee ist. Gar nicht schlecht. Aber ich merke, wie ich langsam wieder mehr Kaffee trinke und weniger Tee.
Aber wie? Also zu welchen Anlässen trinkst du den Kaffee? Also warum?
So den ganzen Tag, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Papierkram mache oder.
Das heißt, du trinkst das als Getränk und nicht als so Goodie.
Ja, es fängt als Goodie an, aber das sind dann doch so viele Tassen, dass es beinahe ein Getränk ist, ja.
Ja, das habe ich halt gar nicht. Für mich ist Kaffee überhaupt gar kein Getränk, sondern wirklich so eine Praline, sage ich jetzt mal. Ja, also weißt du, so ganz ausgerechnet, so jetzt trinke ich eine Tasse Kaffee. Deswegen passiert mir das. Und das passiert mir auf Arbeit auch regelmäßig, weil ich in aller Regel zu Hause morgens keinen Kaffee trinke. Sondern denke, ja, kann ich ja gleich machen. Aber wenn irgendwas ist oder was dazwischen kommt, kann das passieren, dass ich den ganzen Tag keinen Kaffee trinke?
Ja, das könnte mir nicht passieren.
Ja, und aber interessanterweise, irgendwann fangen ja die Entzugsentscheidungen schon an. Ne? Das ist bei Kaffee, also bei Koffeinmangel dann ja schon gegeben. Mhm. Dass man, also ein bisschen zu leichtem Kopfschmerzen. Ne? Also kennst du nicht. Das ist, wenn man Koffein weglässt, also das kann sogar in so einem leichten Kopfschmerz.
Aber ich habe ja gehört, Kaffee trinken nach neuesten Forschungen ist sogar gesund. Also bis 5, 6, 7 Tassen am Tag ist das sogar lebensverlängernd.
Aber was ist eine Tasse und was ist Kaffee? Das ist ja, sind ja beides Definitionen.
Ja.
Also ich denke mal so 7 so riesengroße Pötte Espresso ist jetzt nicht so ganz geil.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wer trinkt auch Espresso im Pott? Du stehst hier eine halbe Stunde an der Siebträgermaschine.
Ja, man muss ja ständig neues Kaffeepulver machen.
Ja.
Naja, aber zur Ursprungsfrage mit dem Tee. Schwierig.
Ganz schwierig.
Ganz schwierig. Mhm. Das,
ja. Ach, es klingt so nobel und so, aber ich kann mich auch schlecht dran gewöhnen.
Also ich habe auch, heute ist, eigentlich ist heute so eine heimliche Sommerfolge. Wir hatten noch nie so eine Sommer, eigentlich ist heute so eine Sommerfolge und aber
auch. Ja, mir wird auch richtig warm.
Ja, und England-Schottland-Folge. Als ich in Schottland war, habe ich auf dem Schiff, auf dem Urlaubsdampfer von der Queen Elisabeth II. Einen Tee getrunken.
Mhm.
Also hier auf dem, das Schiff, was irgendwie Ende der 80er außer Dienst oder Anfang der 90er, ich glaube sogar Ende der 90er erst außer Dienst gestellt wurde. Also damit, womit die Queen immer zu Staatsbesuchen auch gefahren ist.
Ja, QE2.
Hm?
QE2?
Heißt die so?
Mhm.
Mag sein. Auf jeden Fall, ne, das ist also ein monströses Schiff mit ja, Bediensteten drauf und so. Und da, das ist mir heutzutage ein Museumsschiff, ganz interessant. Aber es gibt auch den Salon, wo man dann ein Earl Grey trinken kann. Ne?
Mhm.
Und so ein, wie heißt das, das Gebäck, dieses Buttergebäck?
Typisch schottisch. Ja. Wie heißt das noch?
Ja.
Ich komme nicht drauf.
Ich auch nicht. Egal. Und dann saß ich da mit meiner Tasse Earl Grey und meinem Buttergebäck und habe aufs Wasser geguckt, weil das liegt auch noch im Wasser, das Schiff, und dachte, keine Ahnung, was das für ein komischer Brauch geworden ist in England, warum das sich durchgesetzt hat. Ne?
Mhm. Shortbread heißt das.
Genau, Shortbread. Genau.
Mhm.
Überhaupt gar nicht, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt nicht der beste Earl Grey war, aber das wird bestimmt auch nicht der schlechteste gewesen sein, den die da in dem Salon angeboten haben. Auf jeden Fall war der so teuer, als wäre es ein sehr, sehr guter. aber ich hätte lieber eine Tasse Kaffee eigentlich gehabt. Aber natürlich, ja. Ich konnte aus Stil und aus Respekt vor der Queen, dachte ich, jetzt trinkst du hier auch einen Tee.
Ein Earl Grey.
Ja, weil, nee, ich weiß nicht. Nee, ist keine Ahnung. Holt mich nicht ab.
Letzte Frage. Könntest du dir vorstellen, mit, sagen wir mal, einem anderen Beruf, in deinem Beruf geht das ja nicht, als digitaler Nomade unterwegs zu sein? Da arbeiten, wo es schön ist und dann irgendwann vielleicht weiterziehen?
Boah, nee.
Dazu bist du zu gerne zu Hause.
Ja, das ist der Punkt und nee. Also ich finde sowas auch immer interessant, wenn so Leute das machen. Und auch, es gibt ja so Jobs, dass, wenn die dann so erzählen, ja, ist ja egal, wo ich auf der Welt das mache. Wo ich so denke, ja, nee, ist nicht. Weil du bist ja, du hast ja kein Zuhause dann.
Ja, ja.
Dann mach das wegen mir ein Jahr, aber dann fahr doch wieder nach Hause. Also da ist
ja.
Ich finde das, also das ist schwierig zu beschreiben, aber ich finde es fast traurig für die Menschen, dass sie es nicht haben. Vielleicht.
Ja.
Diesen Drang zu haben, immer unterwegs zu sein und also ich habe dann natürlich auch so eine hässliche Vorstellung von, dass ich mit meinem MacBook irgendwo bei Starbucks sitze und währenddessen mein Handy lade, weißt du?
So.
Und dann musst du da so einen 8-Stunden-Tag da bei Starbucks ableisten.
Ich weiß ja nicht, nee. Also ohne Zuhause ist scheiße. Ich könnte mir gut vorstellen, an zwei Standorten zu wohnen und zu arbeiten. Also mir immer den Ort aussuchen, wo das Wetter gerade am besten ist. Sprich, also sagen wir mal, Südhalbkugel und Nordhalbkugel.
Ja, solange es da 21 plus minus 5 ist.
Ja. Ja, aber zwei zu Hause kann ich mir gut vorstellen. Aber immer nur unterwegs zu sein, nee.
Nee, schwierig.
Nee, schwierig.
Guck mal, so grenzwertig am Mindesthaltbarkeitsdatum war das ja jetzt gar nicht. War ein bisschen ging, ne? Eine sommerliche Spätfolge. Ich guck mal eben gerade. Also in nächste Woche in meinen 5 Speedfragen geht es auf jeden Fall nochmal ums Thema Grillen. Aber Grillen geht immer. Es geht um Reisen, um Zugfahren zum Beispiel. Es geht um, ja, doch ein bisschen sommerlich. Es geht um Schwimmen zum Beispiel auch. Mhm, mh. Es geht um, um solche Sachen geht's. Aber ich halte es einfach vor, vielleicht erweitere ich das auch noch und ziehe mir dabei ein bisschen Schwimmflügel an, man weiß es nicht. wir haben zwei Sommerspätfolgen jetzt hier noch.
Ja, genau. Spätsommerfolgen.
In diesem Sinne.
Sommerspätfolgen.
Sommerspät. Spätsommerspätfolgen. Spätsommerspätfolge. Das ist, ja. Ich denke auch der Folgentitel für heute. Spätsommerspätfolge. Mhm. Oder man muss anders betonen. Spätfolge. Spätsommerspätfolge.
Ja, je öfter man das sagt, desto seltsamer wird's.
Ja.
Spätsommerspätfolge.
Ich schreibe es gerade auf, um es nicht zu vergessen, wobei man, ich glaube nicht, dass ich es jetzt vergessen soll, aber der Gedankenstrich kommt ja, also der Bindestrich kommt ja hinter spät, ne? Spät, Strich, Sommer, Spätfolge.
Spät.
Egal, das werdet ihr gleich auf dem Coverbild sehen.
Ja.
Wir diskutieren das hier noch aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören an dieser Stelle. Freue mich auf nächste Woche. Spätsommer, Spätfolge 2 wird es wahrscheinlich. Und in diesem Sinne überlasse ich die letzten Worte dem Recki Reck und sag Tschüss.
Ja, jetzt fehlen mir die letzten Worte. Das kommt nicht oft vor. Nichtsdestotrotz. Wir hören uns nächste Woche zur spätsommerlichen Sommerspätfolge. Mahret Jod, schwenkt der Hut.
Sag den Satz nochmal, da war ein Aussetzer.